Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Obama wird in Kürze zum ersten Berlin-Besuch seit seinem Amtsantritt erwartet. Er reist aus Nordirland an, wo er wie Kanzlerin Merkel am G8-Gipfel teilgenommen hatte. Bei den für morgen angesetzten politischen Gesprächen wird es um das geplante transatlantische Freihandelsabkommen gehen. Aber auch das umstrittene US-Überwachungsprogramm für das Internet dürfte zur Sprache kommen. Einen Höhepunkt will Obama setzen, wenn er sich vom Brandenburger Tor aus an die Deutschen wendet.
Hinter zentimeterdickem Panzerglas wird er reden, direkt am Brandenburger Tor. Eine große Kulisse, die große Erwartungen weckt. Auf der anderen Seite des Tores forderte US-Präsident Reagan einst die Sowjetunion auf, die Berliner Mauer einzureißen. Auch sein Nachfolger will in Berlin nun Bleibendes hinterlassen. Obamas Besuch, glaubt der deutsche Außenminister, werde den Verhandlungen über eine transatlantische Freihandelszone Schwung geben.
Wir sehen, dass auf der ganzen Welt neue Kraftzentren entstehen mit atemberaubenden wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten. Und da müssen wir uns als westliche Wertegemeinschaft auch behaupten. Mit einem großen transatlantischen Freihandelsraum könnte Wachstum geschaffen werden, ohne dass dafür neue Schulden aufgenommen werden müssten.
Unweit vom Brandenburger Tor heute Proteste gegen ein solches Abkommen, genau wie gegen das gerade aufgedeckte weltweite Abhören des Internets durch eine US-Geheimdienstbehörde. Im Gespräch mit Obama müsse die Kanzlerin vor allem in diesem Punkt deutlich werden, fordert die Opposition.
Sie hat ein Eid geleistet zum Schutz unserer Bevölkerung und da muss sie klipp und klar sagen, da geht der amerikanische Geheimdienst zu weit.
Im Kanzleramt werde das Thema zur Sprache kommen, unter politischen Partnern sei Kritik kein Problem, heißt es. Zu laut dürfte die aber wohl nicht geäußert werden, mutmaßt die SPD, denn auch die Bundesregierung arbeite mit US-Geheimdiensten zusammen.
Die Daten, die NSA geliefert hat aus bestimmten Anlässen, sind hier ja auch gerne angenommen worden, um terroristische Attacken zu verhindern.
Vor einer Stunde kehrte die Kanzlerin vom G8-Gipfel in Nordirland zurück nach Berlin. In diesen Minuten wird hier am Flughafen Tegel nun auch Barack Obama ankommen. Zum ersten offiziellen Staatsbesuch in Deutschland.
Zum Berlin-Besuch des US-Präsidenten jetzt direkt vom Flughafen Tegel, Ulrich Deppendorf.
In den nächsten 30 Minuten soll der US-Präsident Barack Obama hier landen. Er wird begrüßt dann von Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Heute Abend stehen keine weiteren Termine mehr auf dem Programm. Die politischen Gespräche beginnen morgen früh, zunächst beim Bundespräsidenten und dann bei der Bundeskanzlerin. Hier geht es wahrscheinlich nur um drei Themen oder größtenteils um drei Themen. Erstens über die weitere Ausgestaltung der Freihandelszone zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, die hier vereinbart worden ist. Zweitens möchte die Bundesregierung gerne mit den Amerikanern ausloten, ob es eine gemeinsame Strategie im Umgang mit den Chinesen gibt. Und drittens möchte die Bundeskanzlerin doch deutliche und gute Auskünfte bekommen über den Umfang der Datenspionageaffäre der amerikanischen Geheimdienste. Um 15 Uhr dann morgen Nachmittag die Rede vor dem Brandenburger Tor. Fachleute erwarten hier ein Bekenntnis des Präsidenten zur transatlantischen Zusammenarbeit, die ja ein wenig in Kritik geraten ist und einige sorgen sich um sie. Nach einem gemeinsamen Abendessen dann im Schloss Charlottenburg fliegt der Präsident dann wieder zurück nach Washington und damit zurück zu Jan Hofer.
Mehr zu Obamas Deutschlandbesuch finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem bieten wir einen Überblick über die einzelnen Stationen des US-Präsidenten in Berlin. Die 7 führenden Industriestaaten und Russland haben sich auf gemeinsame Forderungen verständigt, um den Syrien-Konflikt politisch zu lösen. Zum Abschluss ihres Treffens in Nordirland sprachen sich die G8 dafür aus, möglichst rasch über einen Frieden und eine Übergangsregierung zu verhandeln. Umstritten bleibt, wie dies konkret umgesetzt werden soll. Einigkeit zeigten die Gipfelteilnehmer beim Thema Kampf gegen Steuerflucht.
Die friedliche Naturidylle stand von Anfang an in seltsamem Widerspruch zu der bisweilen eisigen Atmosphäre auf diesem Gipfel. Das Familienfoto brachte es am Ende bildlich auf den Punkt. Ein frostiger Putin stand da gegen den Rest der westlichen Welt. Die Gespräche zu Syrien, die Loch Earn von Anfang an überschatteten, blockierte er bis zum Schluss. Und so konnte der Gastgeber David Cameron am Ende dazu nur einen Minimalkompromiss präsentieren. Man habe sich grundsätzlich auf Friedensgespräche geeinigt. Wir werden den Druck erhöhen, um beide Seiten an den Verhandlungstisch zu holen. Auf Druck Putins soll die Assad-Regierung hierbei mit am Tisch sitzen. Ob das mit den Rebellen zu machen ist, bleibt fraglich. Ein Ergebnis: die humanitäre Hilfe soll massiv aufgestockt werden. Deutschland wird noch in diesem Jahr 200 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen.
Das ist der größte Beitrag, den wir jemals für eine humanitäre Aktion bezahlt haben und deutet deshalb darauf hin, wie ernst die humanitäre Lage auch aus unserer Sicht ist.
Im Kampf gegen Geldwäsche und Steueroasen will man ab jetzt stärker zusammenarbeiten. Einer Grundsatzerklärung hierzu müssen allerdings jetzt auf nationaler Ebene Taten folgen. Was wird bleiben von diesem Gipfel? Inhaltlich nicht viel. Es werden wohl eher Bilder sein, die hängen bleiben. Bilder, die den immer tiefer werdenden Graben zwischen Russland und dem Westen dokumentieren. Putin demonstrierte hier mit zynischer Härte, dass ihm die eigenen Machtinteressen wichtiger sind als das Wohlwollen der internationalen Gemeinschaft. Dass er eher eine neue politische Eiszeit riskiert, als sich moralischem Druck aus dem Westen zu beugen. Auch wenn das heißt, dass in Syrien derweil das Töten weitergeht.
Die afghanische Regierung und die Taliban wollen über eine Friedenslösung verhandeln. Präsident Karzai und die Islamisten kündigten eine entsprechende Initiative an. Auch die USA wollen sich einklinken. Verhandelt werden soll im Golfstaat Katar. Die Ankündigung fiel zusammen mit einer weiteren Weichenstellung für die Zukunft Afghanistans. Polizei und Armee übernahmen heute von der Schutztruppe ISAF die Verantwortung für die landesweite Sicherheit.
Der Tag heute, er gilt als Meilenstein auf dem Weg zur vollen Souveränität und Eigenverantwortung Afghanistans. Nach einem Großteil des Landes übernehmen die afghanischen Sicherheitskräfte damit die Verantwortung für Gebiete, die als Hochburgen der Taliban gelten. Wir werden den afghanischen Truppen weiter helfen, aber wir werden keine Operationen mehr planen, ausführen oder leiten. Ende 2014 wird unser Kampfeinsatz komplett beendet sein. Dann wird Afghanistan nur noch von Afghanen gesichert. Wie schwierig die Sicherheitslage in Afghanistan aber immer noch ist, machte heute ein Anschlag deutlich. Kurz vor Beginn der Übergabezeremonie detonierte ein Sprengsatz in Kabul und tötete 3 Menschen. 21 wurden verletzt. Um Sicherheit zu garantieren, will Präsident Hamid Karzai auch Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban aufnehmen. Repräsentanten unseres Hohen Friedensrates werden nach Katar reisen. Wir hoffen, dass unsere Brüder die Taliban verstehen, dass die Friedensgespräche bald auch in Afghanistan stattfinden müssen. Auch die Taliban erklärten bei der Eröffnung eines Verbindungsbüros in Katar, sie seien bereit, über Frieden in Afghanistan zu sprechen und strebten eine politische Lösung an. US-Außenminister John Kerry bestätigte entsprechende Berichte. Gespräche sollen bereits in dieser Woche stattfinden. Ein solcher Prozess dürfte sich jedoch über Jahre hinziehen und sein Erfolg ist ungewiss.
Die türkische Polizei hat im Rahmen einer groß angelegten Razzia mehr als 80 Menschen festgenommen. Sie gehören laut Innenministerium zu einer linksextremen Gruppierung, die an Protesten gegen die Regierung beteiligt gewesen sein soll. Ministerpräsident Erdogan sagte auf einer Parteiveranstaltung in Ankara, durch die Razzia sei ein Komplott aufgedeckt worden. Unterdessen gingen die Kundgebungen gegen die Regierung weiter. In Istanbul versammelten sich Bürger zu stillen Protestaktionen. In Griechenland ist ein Bruch der Regierung vorerst abgewendet. Bei einem Krisentreffen konnte der Riss im Bündnis gekittet werden. Entscheidend war die Zusage von Ministerpräsident Tsamaras, den staatlichen Rundfunk ERT vorerst wieder senden zu lassen. Inzwischen hat ein Gericht den Weiterbetrieb sogar angeordnet. Vor einer Woche hatte Tsamaras den Sender ohne Zustimmung der Regierungspartner schließen lassen, um Geld zu sparen. Das Bündnis will morgen über die weitere Zusammenarbeit beraten. In Brasilien formiert sich eine breite Protestbewegung gegen Missstände im Land. Allein in Rio de Janeiro demonstrierten etwa 100.000 Menschen gegen Korruption, soziale Ungerechtigkeit und den Bau von milliardenteuren Sportstadien. In Brasilien wird derzeit der Confed Cup ausgetragen, die Generalprobe für die Fußball-WM im kommenden Jahr. 2016 ist Rio Gastgeber der Olympischen Sommerspiele.
Rio de Janeiro heute Morgen. Ausgebrannte Fahrzeuge, Zerstörung. Im Zentrum sieht es aus wie auf einem Trümmerfeld. Menschen, die nicht richtig glauben können, was sich da gerade in Brasilien abspielt. Das ist kein arabischer Frühling. Unser Problem ist leichter zu lösen. Man muss es nur intelligent machen und nicht Einrichtungen zerstören. Rio vergangene Nacht, mehr als 100.000 Menschen auf der Straße, ein Protestzug, zunächst friedlich, dann aber Ausschreitung. Ein paar Radikale versuchen, das Regionalparlament in Brand zu setzen. In mindestens 10 Städten wird demonstriert, fast überall sind die Proteste friedlich. In der Hauptstadt Brasilia besetzen Demonstranten stundenlang ein Dach des Parlamentsgebäudes. In Sao Paulo, wo letzte Woche die Demonstration wegen der Erhöhung von Bustickets begonnen haben, marschieren mindestens 65.000. Ich bin auf der Straße, weil das Bildungssystem verbessert werden muss. Sie müssen in die Bildung und das Transportwesen investieren, aber sie denken nur noch an die Fußball-WM. Die Fußballwelt blickt derzeit auf Brasilien. Der Confed Cup, die Probe zur WM im nächsten Jahr, läuft eigentlich ein Fest. Stattdessen auch hier Proteste. Der Zorn der Menschen richtet sich gegen die teure Fußball-WM, Korruption und steigende Kosten. Und der Staat greift durch. Wir werden nicht tolerieren, dass diese Veranstaltungen irgendwie gestoppt werden. Aber die Proteste werden toleriert, solange Grenzen nicht überschritten werden. Zeichen setzen wollen die Demonstranten. Wenn für Stadien Milliarden ausgegeben werden, soll das in anderen Bereichen auch möglich sein.
Gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe ist ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Es geht um einen Rohrbombenanschlag auf ein Lokal in Nürnberg 1999. Die Tat war erst durch die Aussage eines Angeklagten im NSU-Prozess dem Terrortrio zugeordnet worden. Zschäpe muss sich vor dem Münchner Oberlandesgericht bereits wegen 10-fachen Mordes verantworten. 3 Monate vor der Bundestagswahl lenkt die IG Metall den Blick auf die Interessen der Arbeitnehmer in Deutschland. Die Gewerkschaft stützt sich dabei auf eine Umfrage bei mehr als einer 500.000 Beschäftigten in tausenden Betrieben. Das Ergebnis: nahezu übereinstimmend steht der Wunsch nach sozialer Sicherheit für die Befragten ganz oben auf der Liste. Sie fordern für sich und andere verlässliche Arbeitsverhältnisse mit fairer Bezahlung.
Sie wollen die Politik wachrütteln, den Blick lenken auf Themen, die den Gewerkschaftsmitgliedern am Herzen liegen. Die Mitarbeiter in den befragten Unternehmen setzen laut IG Metall-Spitze klare inhaltliche Schwerpunkte.
Die Beschäftigten wollen von der Politik eine deutliche Zusage für eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Sie wollen sichere und faire Arbeit, faire Altersübergänge und Beruf und Familie miteinander vereinbaren können.
Es geht um Forderungen und Fragen, die auch die Mitarbeiter beim Schaltsystemhersteller Jean Müller in der Nähe von Wiesbaden sehr gut kennen.
Rente mit 67, wie lange müssen wir arbeiten, warum müssen wir so lange arbeiten, welche Gründe hat es?
Arbeitsplatzerhaltung, sehr wichtig, ja.
Kriege ich vom Staat überhaupt noch was? Was bleibt am Ende überhaupt übrig?
Die Mehrheit der Befragten fordert, das Rentenniveau nicht abzusenken. Auch soll die Rente mit 67 zurückgenommen werden. Und 98% wollen nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Groß ist die Angst vor Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung, etwa durch befristete Verträge. Mit Blick auf den anstehenden Bundestagswahlkampf fordert die IG Metall die Politik auf, gegenzusteuern. Eine Wahlempfehlung gibt die Gewerkschaft nicht.
Etwa 1.300 Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ihren Streik an den Standorten in Bad Hersfeld und Leipzig fortgesetzt. Verdi will bei Amazon einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels durchsetzen. Das Unternehmen hat dies bisher abgelehnt. In Bad Hersfeld und Leipzig sind mehr als 5.000 Arbeitnehmer bei Amazon beschäftigt.
Die Hochwasserlage in Deutschland entspannt sich weiter. Auch in den zuletzt betroffenen Regionen an Elbe und Havel sinken die Pegelstände. Allerdings sind vor allem in Sachsen-Anhalt noch viele Orte überflutet oder müssen mit Sandsäcken geschützt werden. Rund um den Elbe-Havel-Zusammenfluss stehen etwa 145 Quadratkilometer Land unter Wasser. Mehrere tausend Menschen warten noch darauf, in ihre Häuser zurückkehren zu können. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Juni.
Heiße Luft aus Afrika und Sonnenschein bescheren uns die bisher heißesten Tage des Jahres. Vom Atlantik nähert sich aber ein Tief und das sorgt für einen Temperatursturz, der von teilweise unwetterartigen Gewittern begleitet wird. Heute Nacht sind einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter möglich. Meist ist es aber klar oder nur leicht bewölkt. An den Küsten auch mal dichtere Wolken. Dort morgen zunächst noch bewölkt, sonst scheint wieder verbreitet die Sonne. Im Westen und Nordwesten entwickeln sich ab dem Nachmittag mancherorts Schauer und Gewitter, die unwetterartig sein können. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt überwiegend aus Ost bis Südost, bei Gewittern drohen Sturmböen. In der Nacht verbreitet nahe 20 Grad oder sogar etwas darüber. In Küstennähe sowie in Bergtälern bleibt es kühler. Morgen Temperaturen von 24 Grad auf Sylt bis 37 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag scheint im Osten noch längere Zeit die Sonne, während sich von Westen Schauer und teilweise unwetterartige Gewitter ausbreiten. Freitag und Samstag dann deutlich kühler und wechselhaft.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit folgenden Tagesthemen: Erwartungen an Obama, die Berliner und der amerikanische Präsident und stiller Protest, der stehende Mann von Taksimplatz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.